Sprachsatz öffnet Fenster in die Literatur, in die Welt der Literatur, in die Welt der Literatur, aber nicht ins Außen. Aber nachher bekommen wir das sicherlich alles wunderbar auf die Reihe. Und ich glaube, es hängt auch noch etwas Restalkohol in der Luft.
Das war lecker.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass der Saal voll ist. So viele Menschen, wir vom Organisationskomitee müssen uns an die Zahl auch erstmal wieder gewöhnen, nach einer längeren Pause. Und ich freue mich sehr, dass Anna Marban da ist. Ein zarter, aber nicht weicher Text. Was sich nach einer Camembert-Testverlautbarung des Schädiger Molkereiverbands anhört. Oder nach dem Verein Krisensommelier Österreich, den gibt es übrigens tatsächlich, im ausgerechneten St. Gilgen am Wolfgangsee. Das war das Bild, das die Reporterin der Berliner Zeitung heuer für den Siegertext bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vormals Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb fand. Und der Siegertext war jeder von Anna Marwa. Wechselkröte. In der Lautstärke hatten wir das vorher ja auch abgesprochen. Eine Frau am Land, ein Pool, viel Einsamkeit und ein Bewusstseinsstrom über Horror und Heimat, Bleiben und Gehen, Kinderlosigkeit und Mutterschaft und über die Frage, wie würde ich leben, würde ich leben. Kursiviert, das zweite. Im Programm ist die Kursivierung leider entfallen, aber das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, nämlich diese Kursivierung. Wie würde ich leben, würde ich leben? Schließlich fand die deutsche Journalistin aus Berlin dann doch noch eine adäquate Formulierung. Sie schrieb nämlich von der traumtänzerisch wirkenden Haltung zur Sprache, die Anna Marwan einnehme. Und einer der Junioren, Klaus Kastberger aus Graz, wissen, das ist immer der, der so hautenge Leiber trägt, die sich über seinen steilischen Genussbauch sehr spannend. Klaus Kastberger erklärte in der Jurybegründung, diese Autorin lasse sich von der deutschen Sprache antreiben und sie treibe zugleich das Deutsche an und sie treibe das Deutsche vor sich her. Schon in ihrem Romandebüt Der Kreis des Weberknechts, aus dem Anna jetzt gleich lesen wird, wie ich das richtig verstanden habe, um den namentlich schon hinreißend charakterisierten Herrn Lipitsch fanden sich wundersam gesponnene Sätze. Ich will nur zwei zitieren. Die erste lautet, seine Einstellung zur Welt hat er schon 100-mal geändert. Seine Meinung ist immer gleich. Und die zweite für die Damen. Sie wusste aus Erfahrung leider, dass sobald sich eine Frau überlegen fühlt, jeder Mann verjagt wird. Oh. Vor 3 Jahren sagte Anna Marwan in einem Interview, ich schreibe jede Geschichte ein wenig anders. Manchmal wachsen sie wie von selbst, gerade wie eine Tanne. Manchmal würde sie da noch Äste hinzufügen. Manchmal seien es hunderte von Mosaiksteinchen, die sich da zu einem Gesamtbild vereinen würden. Sie beschrieb damals schon mit präzisen Worten, woran es in ihrem neuen Roman geht, der im nächsten Frühjahr auf Deutsch auch im Otto Müller Verlag erscheinen wird. Also fangen Sie ab übermorgen bitte schon an zu sparen. Und zwar geht es um eine sehr langsam heranwachsende Frau, die eine komplette Metamorphose durchmacht. Von der Larve über die Verpuppung zum Schmetterling. Am Ende wisse die Frau, so Anna Marwan, nicht genau, als welches Tier sie in die Welt fliegt. Wir freuen uns sehr, ich freue mich ganz außerordentlich, dass Anna Marwan den Flugweg nach Hall gefunden hat.
Ja, mir wurde gerade gezeigt, wie lustig so eine Lesung sein kann von Herrn Paul Rehner. Deswegen möchte ich Sie bitten, sich auch während meiner Lesung flegelhaft zu verhalten. Ich fange mal am Anfang an. Das tue ich sehr selten. Lipitsch dachte kurz darüber nach, dass der Flieger abstürzen könnte. Daran denkt doch jeder mal kurz, ob mit oder ohne Flugangst. Er dachte an die Berichterstattung danach. 224 Passagiere sind gestorben, darunter 3 Kinder. Und jetzt zum Wetter. Er dachte über die Beweggründe nach, die Kinder zu betonen. Er kam zum Schluss, es müsse daran liegen, dass man bei ihnen noch nicht sicher sein konnte, ob sie sich zu einem namenlosen, erwachsenen Passagier entwickeln würden. Denn es war durchaus möglich, dass einer von ihnen ein namhafter Passagier geworden wäre, dessen Tod womöglich sogar einen eigenen Artikel verlangen würde. Das war für ihn die plausibelste Erklärung. Ein Name ist viel wert auf dieser Welt, sonst geht man in der öffentlichen Wahrnehmung nur in der Gesamtsumme auf, zu der man nicht mehr als eins beitragen kann. Und damit leben muss, dass beim Sterben die je höher die Gesamtzahl, desto tragischer das Ereignis, Devise gilt. Und man hat oft genug das Pech, alleine zu sterben. Alleine zu leben hingegen bedeutete für Lipitsch das höchste Glück. Er lebte seit einem halben Jahr in einer Art Einsamkeit, die er vollkommen nannte. Dieser Flug in die Gesellschaft und zurück war nur eine kurze Störung, die nichts zu bedeuten hatte, nicht zu bedeuten hätte haben sollen, störte aber deshalb nicht weniger, eher mehr. Ein Sinn ist im Leben immer gefragt. Er hätte vielleicht doch lieber nicht zum Begräbnis fahren sollen. Die Menschenmenge dort, die Menschenmenge hier am Flughafen, von den Einzelnen ganz zu schweigen. Warum war er eigentlich wirklich hingefahren? Er hatte den Verstorbenen seit 15 Jahren nicht mehr gesehen und trotzdem meinte er, er musste. Es wurde von ihm erwartet und ließ dabei die Tatsache, dass er schon seit langem unermüdlich alle seine Kräfte einsetzte, darauf zu pfeifen, was die anderen von ihm erwarteten, vollkommen außer Acht. Er war nicht bereit, sich einzugestehen, dass er eigentlich schon ein wenig Angst davor hatte, von niemandem mehr erwartet zu werden. Nicht bereit zuzugeben, dass er diese Gelegenheit ergriffen hatte, um sich zeigen zu können, ja zu müssen, um nicht vollkommen vergessen zu werden. Aber so war es, seien wir uns ehrlich, das Gedenken an einen anderen hatte er sich zunutze gemacht. Die Einsamkeit, die er anstrebte, war als ewig gar nicht so begehrenswert. Nur als einen vorübergehenden Zustand wollte er sie für immer beibehalten. Jetzt würde ich gern das Kapitel lesen, in dem Lipitsch die Entscheidung trifft, die Menschheit zu verlassen. Und der entscheidende Moment war, als er ein Gedicht von der slowenischen Dichterin Mila Kacic gelesen hat. So geht sie in der Übersetzung. Von Geburt an wickelst du dich in 1000 Fäden ein, aber du wirst nie ein Schmetterling werden. Das Lesen von Poesie, das unmittelbar vor seinem Rückzug aus der Gesellschaft nach Jahren wieder aufgenommen worden war, hätte sicherlich als Symptom für die Ungereimtheiten in Lipitschs Leben gesehen werden können. Gleichzeitig half es ihm. Das ist übrigens eine schöne Ausnahme, denn es gibt nicht viele Symptome, die gleichzeitig auch Heilmittel sind. Aber so ist halt Poesie in der Regel eine Ausnahme. Unter anderem auch, weil sie strikte Regeln im Aufbau des Sinnes befolgt und nicht sinnlos in der Gegend herumirrt wie ein kopfloses Huhn um den heißen Brei. Wenn ich nicht auf eine Verwandlung hoffen darf, brauche ich auch die Fäden nicht, stellte also Lipitsch infolge seiner Lektüre einige Nächte, bevor er die große Entscheidung traf, fest und fing an, die Fäden, die ihn einwickelten, genau zu zählen. Das hielt ihn wach. Es ist bei Gott nicht egal, was man vor dem Einschlafen zählt. Er hatte bis 100 gezählt. Eine schöne, runde Zahl, obwohl nicht gerade 1000, wobei 1000 sicher metonymisch gemeint wurde, totum pro parte. Es ging schließlich um ein Gedicht, das weder biologisch noch mathematisch akkurat sein muss, sein soll, um zu berühren. Wir wissen alle, dass nur die Lüge berührt, während die Wahrheit, die stärker ist, gleich zerschmettert. Wenn er sich den einen Faden aus den 100 aussuchen müsste, der ihn am meisten störte, würde er den nennen, der ihn an sich selbst fesselte, beziehungsweise an den, der gestern und am Tag davor gewesen war. Wie kann man das fremde Verlangen nach Konsistenz mit dem eigenen Wunsch nach Veränderung in Einklang bringen? Indem man sie graduell verändert, würde man sagen und hoffen, dass sich Lipitsch graduell damit, wie er war, abgefunden hat. Ich werde mich nicht abfinden, stieß er einen Schrei aus, der aber die Grenzen, die Lipitsch von seiner Umgebung trennten, nicht überschritt. Seine Wut, obwohl ausschließlich innerlich, war in ihm für die nächsten paar Minuten vollkommen veräußerlicht, begrenzt auf die körperlichen Anzeichen der Wut. In seinem Inneren schmiss er Dinge gegen die Wand, streckte den Arm aus und warf alles vom Schreibtisch auf den Boden und oder stampfte mit dem Fuß. Das hat er sich schon in der zartesten Kindheit von seinen Eltern abgeschaut. Man muss durch Beobachten lernen, wütend zu sein, so wie alles andere. Die Tatsache, dass er Gelerntes so selten zeigte, galt schon früh, gleich nach der ärztlichen Bestätigung seiner Normalität, als Folge seiner Faulheit. Er nahm dies hin, beeinflusst von seiner Großmutter, die in ihrer Großmutterliebe bei ihm keine anderen Mängel feststellen wollte als diesen einen, den man mit Willen und harter Arbeit beheben kann. Er, nicht ganz bereit, gleich alle ihre Überzeugungen zu übernehmen, erkannte den Widerspruch in dieser Aussage und behielt lange Zeit seine eigene Meinung, nämlich dass Faulheit, genauso wie beispielsweise Dummheit, unbehebbarer Mangel und unwiderrufliches Recht ist, und prallte oft, vor allem vor Frauen, damit, dass sich in der Jugend alle für intelligent, aber faul gehalten hatten. Was für den einen schon faul ist, kann jedoch für den anderen manchmal genau richtig reif sein. Jedenfalls konnte man, als Lipitschs Fluchtvorbereitungen kurz danach in Gang gesetzt wurden, keinesfalls einen Mangel an Fleiß beobachten. Also Lipitsch erzählt seinen Bekannten, dass er ein Sabbatical-Jahr macht, damit ihn keiner überreden würde, zu bleiben oder die Gesellschaft nicht zu verlassen. Er war nämlich überzeugt davon, dass sie das täten, weil er bemerkt hat, dadurch, dass er Hummer lange beobachtete, dass sobald einer von denen über den Rand vom Aquarium klettern wollte und es fast geschafft hat, ihn alle anderen wieder zurückgezogen haben. Und etwas Ähnliches hat er auch in Molières Misanthropen gelesen. Also Alceste meint, ich verlasse einen Abgrund, in dem Laster triumphieren, und suche auf der Erde nach einem entlegenen Ort, wo man die Freiheit hat, als Mann von Ehre zu leben. Und sein Freund meint sofort, kommen Sie, meine Verehrte, wir müssen alles versuchen, um ihn von dem, was er sich da vorgenommen hat, abzubringen. Also Lipitsch wusste, wie Dinge funktionieren, deswegen hat er Sabbatical erwähnt. Und dann schrieb er aber tatsächlich an einer halb philosophischen, halb zoologischen Abhandlung, in der er versucht hatte, die Erkenntnisse, die er über die menschliche Seele sammeln konnte, zu wiedergeben. Und er hat sich überzeugt, dass er zufrieden ist. Die Einsamkeit war ja vollkommen. Aber dann begann er diesen Fehler zum Begräbnis zu fahren, und auf dem Rückweg traf er seine Nachbarin, die er davor noch nie gesehen hat. Und das lief so. Nachdem sein Flieger glücklich gelandet war, war das aller Flugangst davor zum Trotz für Lipitsch auf einmal selbstverständlich. Ein üblicher Ablauf, kein Glücksfall. Nichts, worüber man sich sonderlich freuen sollte. Während er auf den Zug wartete, der ihn vom Flughafen nach Hause bringen sollte, hörte er plötzlich seine Adresse. Lindenstraße 8. Sie endete mit einem Fragezeichen, das ihn dazu zwang, die Adresse zu bestätigen. Ja, sagte er, ebenfalls mit einem Fragezeichen. Es war keine einwandfreie Bestätigung. Und blickte nach links zur Quelle dieser weiblichen Stimme. Was für ein Zufall, ich wohne in der Lindenstraße 9, das ist ja gleich gegenüber. Woher wissen Sie meine Adresse? Sie steht auf Ihrem Koffer. Ach ja, sie stand auf seinem Koffer. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals gesehen zu haben. Das ist ja witzig, meinte die Frau. Lipitsch seinerseits war nicht belustigt. Er erkannte sofort die Tragweite dieses Zufalls. Ja, die Welt ist bekannterweise ein Dorf, sagte er gleich, um sie zu stoppen. Wo waren Sie denn? Fuhr sie fort, zweifellos in der Hoffnung, den sogenannten Zufall noch größer aufblasen zu können. Lipitsch war nicht bereit, den Vorfall als Zufall zu sehen. Man könnte das höchstens in dem Fall als Zufall bezeichnen, wenn sie sich schon vorher gekannt hätten. Ein Zufall ist weit mehr als nur ein Zusammentreffen von zwei gleichen und in diesem Fall nicht einmal gleichen, sondern ähnlichen Attributen am gleichen Platz, oder? Aber es war ihm bewusst, dass der gesellschaftliche Vertrag diese Art von Interaktion erlaubte. Wenn ihn diese Frau auf der Lindenstraße aus dem Haus kommen sehen würde, dürfte sie nie im Leben sagen, oh, Sie wohnen auch in der Lindenstraße, ich auch, was für ein Zufall. Je weiter man sich von der Lindenstraße bewegte, desto mehr Recht hatte sie dazu. Und in beispielsweise Alaska wäre sogar schon genug gewesen, dass er aus Österreich kam, um sich den Fragen stellen zu müssen, was er bloß da tat. Er wusste nicht, wie viel davon er laut gesagt hatte, er hoffte doch nichts. Vielleicht war es ein Zufall, dass sie auf seine Gedanken erwiderte. Es ist halt wahrscheinlicher, dass wir uns auf der Lindenstraße über den Weg gelaufen wären, als hier. Dem konnte er nicht widersprechen. Ich werde kurz eine Passage auslassen. Er musste jetzt auf jeden Fall, koste es, was es wolle, verhindern, dass ihn diese Frau mit einem Faden einzuwickeln begann. Er kannte sich mit Frauen aus. Diese eine schaute so aus, als ob sie ein ganzes Netz parat hätte. Darüber hinaus wusste er, was für eine lächerlich große Rolle Frauen Zufällen beimessen. Sie deuten sie in der Regel als Abglanz einer Transzendenz, meist mit den Worten Zeichen oder sogar Schicksal. Ein einfacher Mann muss schon alle seine Kräfte sammeln, um dem Schicksal die Stirn zu bieten. Die kleinen erbärmlichen Dinge, die er biberartig ihrem Redefluss entgegensetzte, bemerkte sie gar nicht. Entgegnungen jeglicher Art waren ihr anscheinend recht. Sie plätscherte wie ein Bächlein, fröhlich sprang sie über alles Mögliche und sie mochte auch seinen Koffer. Er sei schick gewesen und an der schönen Patina, die das offensichtlich häufige Reisen auf ihm hinterlassen hatte, fanden sie gleichfalls gefallen. Diese zeugte ihrer Meinung nach von einem erfahrenen Koffer mit Charakter und sie verstand die Leute nicht, die ihre schon sowieso hässlichen Plastikkoffer mit noch mehr Hässlichkeit und Plastik versehen, indem sie sie in eine Plastikfolie einwickeln lassen, konnte er diesen Vorgang nachvollziehen. Ein Koffer ist nur dafür da, um den Inhalt zu schützen. Es ist nur ein weiterer Ausdruck unserer oberflächlichen Gesellschaft, dass die Hülle überbewertet und genauso sorgfältig geschützt wird. Aber unser Zug ist da. Kommen Sie? Und der Zug war fast leer. Es gab keine einsamen, das heißt vereinzelt freien Plätze. Also mussten sie zusammensitzen gegenüber und sie spann wieder und er wälzte sich in ihrem Netz, ohne entkommen zu können. Und man konnte sich dann das Taxi teilen. Wie praktisch. Vor allem, wenn man sich dann die Rechnung nicht teilen musste, weil sie Lipitsch von Haus aus und weil er nicht gerne teilte, alleine beglich. Und dann sagte sie einmal Danke und einmal vielen lieben Dank, was er überhaupt nicht ausstehen konnte. Und dann sagte sie zum Schluss noch Auf Wiedersehen und dann sprach sie gleich danach noch klarer ihre Drohung aus. Wir sehen uns bestimmt wieder. Und sie lächelte bedrohlich, bis sie in ihrem Haus verschwunden war. Also nach diesem Vorfall fühlt sich Lipitsch gleich in seiner Einsamkeit gefährdet. Und Mathilde stört in der Tat, so wie nur ein Nachbar stören kann. Und noch dazu war sie eine Frau. Und sie geht zum Beispiel so an seinem Garten vorbei und bleibt am Zaun stehen und fragt, wie es so geht und was er macht. Ach, er liest wieder. Er sitzt jeden Tag in seinem Garten und liest. Er ist immer da, aber trotzdem so unzugänglich. Er ist ein belesener Mann, ein interessanter Mann. Wer liest, hat Ausdauer. Einem solchen kann man Dinge erzählen. Dann kann er einem sagen, ob er so etwas schon einmal in einem Buch gelesen hatte und wie es dort ausgegangen war. Es ist immer interessant zu wissen, wie Dinge ausgehen. Es waren also auch Bücher, von denen sie wie eine Motte zur Kerzenflamme hingezogen wurde. Aber wir wissen, was mit Motten passiert. Sie verbrennen sich, fallen hinunter und das Wachs verklebt ihre Flügel, so wie bei Ikarus. Auch er ist abgestürzt, weil er von dem Licht angezogen wurde. Licht ist schlecht, Dunkelheit ist gut. Aber der Nachbar ist so dunkel. Was lesen Sie? Fragte sie freundlich am Gartenzaun. Warum fängt sie jetzt wieder an? Sie waren doch quitt. Guten Tag, es ist Proust, sagte Lipitsch. Ausgerechnet Proust, las er. Das musste doch jeder Dame über 30 gefallen. Ich liebe Proust, behauptete Mathilde mit einem Ausruf der Begeisterung, der ganz und gar nicht zu Proust passte, der bestimmt schon einmal für einen Modemacher oder einen Schauspieler benutzt wurde. Lipitsch konnte es fast hören. Ich liebe Prada und Ähnliches. Proust ist nicht jedermanns Sache, öffnete Lipitsch gleich ein Ventil. Er betätigte regelmäßig die Ventile seiner Wut, die sich im Bereich der Zweideutigkeit befanden, damit alles unverrostet und gut gelüftet und gesund blieb und offene Konflikte vermieden werden konnten. Proust ist etwas leise Leidendes, das Lesen eine Qual, aber auch ein Genuss, was beides daraus stammt, dass man sich selbst in seinem Schreiben wiedererkennt. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Mathilde spürte ganz genau die Wut in der Luft. Sie deutete sie ziemlich treffend mit der Annahme, dass Lipitsch glaubte, sie hatte nichts von Proust gelesen. Er dachte anscheinend, sie war belesen genug, um zu wissen, dass Proust von belesenen Menschen gemocht werden muss, bei weitem aber nicht belesen genug, um ihn tatsächlich auch selbst gelesen zu haben. Frauen wie sie, schöne, fröhliche, gesellige Frauen, besaßen seiner Meinung nach keinesfalls die Geduld, ihn zu lesen, weil sie seine Erfahrungen nie machen konnten. Wie konnte sie ihm beweisen, dass sie ihn gelesen hatte? Ich mag seinen Rat, überlassen Sie die schönen Frauen den fantasielosen Männern, sagte sie lächelnd. Zitieren zeigt immer, dass man weiß, wovon man redet. Das Zitieren obskurster Passagen hatte sie ja durch die Schule gebracht. Ihre natürliche, selbstverständlich gekünstelte, aber von Natur gegebene Koketterie hatte sich jedoch leider wieder einmal eingemischt und das Obskure verbannt. Lipitsch musste so weiter das Ventil aufdrehen. Ich rede natürlich nicht von seinen Aphorismen, die sind ganz amüsant, da gebe ich Ihnen recht. An dieser Stelle gab Mathilde erneut das leere Versprechen, ihn nicht weiter zu stören, und nahm Abschied. Aphorismen. Hätte sie es ihm unter die Nase reiben sollen, in welchem Kapitel seines Buches das stand? Nein, es war richtig so. Sie war eine schlaue Frau. Lipitsch hatte da so eine Ahnung, aber er hatte keine Ahnung, wie schlau sie eigentlich wirklich war. Sein Denkansatz war richtig gewesen, als er sie mit einer Spinne verglich, aber wie so oft entwickelte er ihn nicht weiter, sondern ließ ihn krumm wie einen Embryo-Bauchgefühl bleiben. Eine Spinne möchte nicht, dass man ihr kunstvolles Weben bewundert, ihr hauchdünnes Luftgespinst, filigran, durchsichtig. Ganz im Gegenteil, sie möchte, dass man es gar nicht bemerkt. Nur in dem Fall wird sie etwas fangen können. Nur so kann sie leben. Zwischen Gefangenwerden und Tod bleibt genug Zeit für Bewunderung. Es ist schon fast 30 Minuten. Und ich habe mich sehr verschätzt. Also lasse ich dann jetzt alles hier aus. Und ich werde vielleicht nur noch eine Minute lesen, wie, was passiert ist nach langer, langer Zeit, als Mathilde meinte, es sei höchste Zeit, Lipitsch das Du anzubieten. Lipitsch schaute sie eine Weile an und sagte dann, er habe Angst vor Du. Du verdirbt alles. Du überschreitet unter dem abgedroschenen Vorwand der Ehrlichkeit die Grenzen der Höflichkeit, die sie achtet. Sie nimmt den Menschen, wie er ist, während du ihn nach seinem Geschmack verändern möchtest. Du sagst Tschüss, während sie aufs Wiedersehen hofft. Daraufhin schüttelte Mathilde benevolent den Kopf und ließ es bleiben, nicht nur, weil ihr die Ausrede, die eine gewisse Sensibilität preisgab, gefiel, sondern weil Lipitsch die Hoffnung aufs Wiedersehen zugegeben hatte.
Auf dem Teppich drunter, keine Ecke eingedellt, war unverletzt. Ich hob es hoch und es war dieser Roman. Ich lasse ihn jetzt Zufall oder Schicksal. Merken Sie sich vor, morgen wird Anna Marwan ein zweites Mal lesen, drüben im großen Saal. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Lesung. Vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren. Wir machen jetzt eine längere Pause bis 19 Uhr. In der Zeit können Sie alle Bücher von Anna Marwan hier an der lokalen Buchhandlung erwerben, sich signieren lassen von ihr, zu Hause ins Bücherregal stellen und abwarten, wann es... Um 19 Uhr geht es drüben dann mit dem nächsten Clubgespräch weiter. Nämlich mit Frau Dörrie und Frau Palin. Das wird sicherlich hochinteressant und sehr spannend werden. Bis dahin haben Sie den Ausgang. Bitte gehen Sie nun geschlossen zur Buchhandlung.